ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Auf in den Kampf. Knapp 50 Tage bis zur Wahl.
Wissen Sie schon, wen Sie wählen wollen bei dieser Bundestagswahl? Wir haben es gerade gehört, knapp 50 Tage sind noch Zeit bis zum Wahltag am 23. Februar. Es sind ja vorgezogene Wahlen. Die Ampelkoalition ist zerbrochen und jetzt muss eben eine neue Regierung her. Was bei dieser Wahl besonders wichtig ist, am 23. Februar gilt ein neues Wahlrecht. Die Wahlrechtsreform hatte die Ampel 2023 beschlossen. Nicht alle aber waren einverstanden damit. Dieser Fall landete am Ende vor dem Bundesverfassungsgericht und die Richter in Karlsruhe haben die Reform in Teilen auch wieder gekippt. Wir tasten uns jetzt mal ran, damit Sie wissen, was sich da konkret ändert, mit Fabian Michel. Er ist Juniorprofessor für öffentliches Recht und das Recht der Politik an der Universität Leipzig. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Es gab ja bei dieser Wahlrechtsreform vor allem ein Ziel und das war es, den Bundestag zu begrenzen. Der sollte kleiner werden. Die Zahl der Sitze ist nun auf 630 gedeckelt und ich habe ihn gefragt, wie soll diese Begrenzung denn nun gelingen?
Ja, die Begrenzung gelingt darüber, dass man in Zukunft nicht mehr jeden sogenannten Wahlkreissieger in den Bundestag einziehen lässt. Vielmehr ist es so, dass es nicht mehr ausreicht, die meisten Stimmen im Wahlkreis gewonnen zu haben, sondern die Partei des Kandidaten muss auch genügend Zweitstimmen errungen haben. Und so vermeidet man das, was früher eingetreten ist, die sogenannten Überhangmandate, dass nämlich eine Kandidaten einer Partei mehr Wahlkreise gewonnen haben als der Partei durch ihr Zweitstimmenergebnis zugestanden haben. Dadurch wurde der Bundestag immer größer, denn zum einen musste man diese Überhangmandate hinzurechnen und dann musste man auch noch die anderen Parteien sozusagen deren Nachteil ausgleichen, indem man weitere Mandate dazugegeben hat, weitere Sitze im Bundestag, weil man insgesamt ein Verhältniswahlsystem hat, in dem man also möchte, dass die Parteien nach ihrer Stärke vertreten sind und nicht durch die zufälligen Gewinne von Wahlkreisen.
Also Überhang- und Ausgleichsmandate sind nach diesem neuen Wahlrecht erstmal Geschichte, soweit habe ich es verstanden. Heißt aber auch, es kann ja folgendes Szenario geben, Sie haben es schon angedeutet, selbst wenn der Direktkandidat in einem Wahlkreis die meisten Stimmen gewonnen hat, zieht er nicht mehr automatisch in den Bundestag ein. Was hat das für Folgen auch für die politische Kultur bei uns und für die Nähe zu diesen Kandidaten?
Ja, genau. Also das ist die Grundentscheidung des Gesetzgebers bei der Reform, nicht mehr automatisch die meisten Stimmen im Wahlkreis genügen zu lassen, sondern eben auch noch ein entsprechendes Ergebnis der Partei zu verlangen. Das trägt einer Einsicht Rechnung, die uns die Kolleginnen und Kollegen aus der Politikwissenschaft auch schon länger jetzt nahelegen, dass die Menschen in Deutschland eigentlich nach ihrer Parteipräferenz wählen. Die meisten Menschen kennen ihre Wahlkreiskandidaten überhaupt nicht. Da sind die Umfragen auch sehr zuverlässig. Es wurde dann als Gegenargument häufig also erwähnt, die Menschen hätten dann keine persönliche Bindung mehr zu ihren Abgeordneten. Aber das sind alles Mythen. Also die Empirie sagt uns sehr deutlich, dass es diese persönlichen Bindungen überhaupt nicht gibt. Wie soll es die auch geben, wenn etwa die Hälfte der Wähler die Kandidaten gar nicht kennt? Ja, also wir haben ja Wahlkreise von 250.000 Einwohnern. Das ist einfach viel zu große Einheit, um da wirklich relevante persönliche Kontakte zu haben.
Mal angenommen, eine Partei hat nicht genügend Sitze am Ende für alle direkt gewonnenen Wahlkreise. Wie wird denn dann entschieden, wer in den Bundestag kommt und wer nicht?
Ja, auch dafür hat das reformierte Wahlrecht eine Lösung. Es wird dann eine Reihung hergestellt zwischen allen Wahlkreissiegern oder Ersten, sollte man vielleicht besser sagen, der Partei in einem Land. Also es ist ja grundsätzlich so, dass wir die Mandate auf Landesebene vergeben. Das muss man sich immer klar machen, dass es hier nochmal so eine föderale Struktur im deutschen Wahlrecht eingeschoben ist. Und das macht das Gesetz, das macht das neue Wahlrecht darüber, dass es die Wahlkreisersten nach ihren Erststimmenanteilen, also ihrem Prozent, ihrem individuellen Prozentergebnis in den Wahlkreisen reiht. Dann entsteht eine gedachte Liste aller Wahlkreisersten im jeweiligen Land. Insofern hat die Erststimme, die Wahlkreisstimme durchaus noch eine Bedeutung, indem sie also auch die Position der Kandidaten auf dieser gedachten Liste beeinflussen.
Schauen wir auch noch auf die 5%-Hürde, Herr Michel. Die sollte ja auch nach dieser Reform noch bestehen bleiben. Da wollte die Ampelregierung nach dieser Wahlrechtsreform ursprünglich aber etwas ändern, nämlich eine Spezialregel abschaffen, die sogenannte Grundmandatsklausel, die besagt, dass eine Partei auch dann in den Bundestag einzieht, wenn sie weniger als 5% erreicht hat, aber mindestens 3 Direktmandate gewonnen hat. Davon profitiert hat zum Beispiel die Linke. Auch für die CSU ist diese Regel ja durchaus wichtig und das Bundesverfassungsgericht hat im Sommer entschieden, diese Grundmandatsklausel darf nicht so einfach wegfallen. Wie wird das denn nun bei der Wahl Ende Februar gehandhabt? Wie wird es konkret aussehen?
Ja, also das Bundesverfassungsgericht hat die Fortgeltung der eigentlich schon gestrichenen Grundmandatsklausel angeordnet in seinem Urteil und letztendlich wird die Grundmandatsklausel so angewendet wie bisher.
Man müsste eigentlich jetzt von der Wahlkreismandatsklausel sprechen oder Wahlkreisklausel, dass man also sagt, also wenn eine Partei, wenn Kandidaten einer Partei in drei Wahlkreisen jeweils die meisten Stimmen haben, dann zieht diese Partei trotz ihres schlechten Zweitstimmenergebnisses, also ihres Zweitstimmenergebnisses unter der 5%-Hürde, zieht sie trotzdem in ihrer vollen Stärke in den Bundestag ein. Es wird dann also nicht mehr über die Wahlkreissiege definiert, die gibt es ja sozusagen im neuen Wahlrecht nicht mehr, aber zumindest man ist jeweils der Erste, man hat also die meisten Stimmen. Man muss sich ja immer vorstellen, im Wahlkreis reichen die meisten Stimmen, das ist eine relative Mehrheit, das können auch mal nur 20% sein, Hauptsache die anderen haben weniger Stimmen sozusagen. Und dieses System wird beibehalten über die Grundmandatsklausel und könnte eben zum Beispiel dazu dienen, dass die Linke nochmal einzieht, obwohl sie nach allen Umfragen ja unter den 5% bleibt. Sie telefonieren mit mir hier in Sachsen. Wir haben das bei der sächsischen Landtagswahl durchaus gesehen, dass die Wähler da auch taktisch gewählt haben und der Linken in Sachsen sind es zwei Grundmandate, die eben auch nochmal verschafft haben, damit sie den Einzug schafft, trotz des Unterschreitens der Sperrklausel. Also das ist so ein Faktor, der lässt sich auch noch ganz schlecht prognostizieren, weil es da einfach sehr stark auf die Stärke der Kandidaten vor Ort der jeweiligen Partei und auch auf das Wählerverhalten ankommt, dass einfach niemand seriös prognostizieren kann an der Stelle.
Abschließend, wenn wir insgesamt auf diese Veränderungen schauen, die es jetzt geben wird, da wurde ja auch schon mal durchgerechnet, was sich bei der vorangegangenen Wahl im Jahr 2021 geändert hätte mit diesem neuen Recht. Kann man da sagen, wer profitiert und wer verliert?
Ja, Sie hören ja bei mir eine gewisse Sympathie für die Wahlrechtsreform heraus und die ist auch daraus gespeist, dass die Wahlrechtsreform ergebnisneutral ist. Das heißt, sie behandelt alle Parteien gleich. Wenn man die Wahlrechtsreform, also das reformierte Wahlrecht schon beim letzten Mal 2021 angewendet hätte, hätte keine Partei davon profitiert und auch keine, die im Bundestag nun vertreten ist, wäre dadurch benachteiligt worden. Das heißt, es führt eigentlich zu einer garantierten niedrigeren Sitzzahl, ohne dass eine Partei stärker darunter leidet. Im Vergleich zu den anderen Reformoptionen, die in dem sehr langen Reformprozess ja diskutiert wurden, über die letzten 10 Jahre hat man eigentlich über eine Reform des Bundestagswahlrechts diskutiert. Alle anderen Reformoptionen, die ernsthaft erwogen wurden, hatten eigentlich immer die Unionsparteien begünstigt, weil sie eine gewisse Präferenz auf die Wahlkreiswahl gelegt haben und die Unionsparteien strukturell stärker in den Wahlkreisen sind. Ob sie es in Zukunft auch noch sein werden, muss man abwarten, aber tendenziell sind. Und dadurch gab es bei allen anderen Reformmöglichkeiten immer eine leichte Begünstigung, teilweise auch eine sehr deutliche Begünstigung von CDU und CSU. Und diese Begünstigung ist in der Wahlrechtsreform nicht eingebaut. Deswegen klagten CDU und CSU ja sehr stark über die Wahlrechtsreform, aber das hatte immer etwas den fahlen Beigeschmack, dass man da sozusagen den eigenen Nutzen nicht optimal verwirklicht sah. Denn wenn man es sozusagen objektiv von der Draufsicht betrachtet, sieht man, dass eigentlich alle Parteien mit dem gleichen Gewinnen oder Verlusten aus der Rechnung herausgehen. Es werden aber insgesamt weniger Mandate vergeben. Und das wird natürlich für einzelne Abgeordnete durchaus ein Problem, denn sie können sich nicht mehr sicher sein, ob sie wieder in den Bundestag einziehen.
Stimmzettel ausfüllen, absenden oder einwerfen und fertig. Für die Wählerinnen und Wähler ist die Bundestagswahl kein besonderer Kraftakt, mal abgesehen davon, dass vielen die Entscheidung, wo das Kreuzchen am Ende landet, natürlich durchaus schwer fallen mag. Anders sieht das aus, wenn es um die Organisation geht. Das trifft vor allem die kleineren Parteien, die sich erstmal drum kümmern müssen, in der kurzen Zeit bis zur vorgezogenen Neuwahl am 23. Februar überhaupt alle Formalitäten zu erfüllen. Morgen ist da ein wichtiger Tag für diese kleineren Parteien, denn bis dahin müssen sie sich offiziell anmelden und dafür oft tausende Unterschriften gesammelt haben. Viele klagen, es sei nicht genug Zeit, um das überhaupt zu schaffen. Anne-Katrin Mellmann.
Synchron und im Takt gehen Arme nach links, Arme nach rechts. Im Berliner Büro der Kleinpartei Volt entsteht ein TikTok-Video mit der Spitzenkandidatin. Pressesprecherin und Social-Media-Team tanzen mit. Jede Hand wird gebraucht. Wahlplakate auspacken, Unterschriften sammeln. Gerade das sei herausfordernd, findet Spitzenkandidatin Maral Koestanian.
Der Zeitpunkt ist natürlich für uns alle eine Riesenherausforderung. Gerade für uns als junge Partei, die jetzt noch nicht so viele finanzielle Ressourcen auch haben. Aber wir haben ganz viele Mitglieder, die gesagt haben, wir sind natürlich ehrenamtlich dabei.
Kleinparteien wie Volt brauchen für einen Platz auf dem Wahlschein fast 30.000 Unterschriften. Bis zum 20. Januar müssen sie vorliegen. Vor jeder Bundestagswahl sollen sie belegen, dass die Parteien, die antreten, auch wirklich von der Bevölkerung unterstützt werden. Dagegen geklagt hat die ökologisch-demokratische ÖDP, weil sie seit Jahrzehnten besteht und ihre Ernsthaftigkeit nicht jedes Mal beweisen will. Aber das Bundesverfassungsgericht bestätigte im Dezember das Verfahren. Auch in der Kürze. 35 Tage sind es dieses Mal im Vergleich zu 480 bei der letzten Bundestagswahl. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der ÖDP, Kirsten Jegel, hält das für zu knapp.
Hinzu kommt noch, dass es Weihnachten war, dass also viele Leute im Urlaub sind, auch unsere Ehrenamtler. Wir sammeln alles mit Ehrenamtlern. Und dass es draußen wahnsinnig kalt ist.
Jäckel hätte sich 2 Wochen mehr gewünscht und sieht sich im Vergleich zu großen Parteien benachteiligt. Der Gesetzgeber gehe nicht gerade freundlich um mit kleinen Parteien, meint Staatsrechtlerin Sophie Schönberger.
Die Hürden sind nicht ganz unerheblich. Das Bundesverfassungsgericht hat das für zulässig erklärt, hat also gesagt, dass die Herausforderungen nicht so groß sind, dass es eine verfassungswidrige Benachteiligung ist. Aber der Gesetzgeber wäre jedenfalls nicht gehindert, diese Anforderungen abzusenken und die Wahlteilnahme für die kleinen Parteien zu erleichtern.
Das hat er aber nicht. Sehr zum Ärger von Matteo Jaschik. Der Sänger der Band Calcia Candela kandidiert in Berlin für die Partei des Fortschritts, PDF, die sich wie Volt Digitalisierung auf die Fahnen schreibt.
Man kann zum Beispiel auch digital ein Konto eröffnen mit mehreren Millionen Euro drauf oder so. Das geht alles, aber nein, diese Unterschriften muss man händisch sammeln. Mit Zetteln, das ist wirklich ein Zeichen von ausufernder Bürokratie, von Gesetzen, die gemacht wurden, bevor es Computer und Internet gab.
Nachdem im November der straffe Zeitplan bis zur Neuwahl klar wurde, baten PDF und andere Kleinparteien die Bundesregierung in einem offenen Brief um niedrigere Zulassungshürden. Auch das vergebens. PDF hofft nun auf Direktkandidaten, wie zum Beispiel den Calcia Candela-Sänger Jaschik. Um Unterschriften geworben wird mit Bollerwagen, Freibier und Musik.
Bewegst in dem Outfit, Hammer, einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben, Hammer bist. Warum bist du nicht wie ein Buch
rüber? HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Diese Bundestagswahl findet früher statt als eigentlich geplant. Eigentlich sollte sie ja erst im Herbst stattfinden, aber die Ampelregierung ist zerbrochen und jetzt muss eben eine neue Regierung her. Und damit sind auch die Parteien selbst unter Zeitdruck geraten. Es wird einen vergleichsweise kurzen Wahlkampf geben, dazu wohl weniger Wahlkampfveranstaltungen auf sonnigen Plätzen und in Bierzelten wie im Sommer sonst üblich, sondern das Ganze dürfte eher in Hallen oder Fernsehtalkshows stattfinden. Die Kürze des Wahlkampfs bedeutet aber auch einige organisatorische Veränderungen. Die Zeit für die Briefwahl zum Beispiel ist deutlich kürzer als sonst und die kleineren Parteien haben wenig Zeit, die notwendigen Unterschriften für die Zulassung zur Wahl überhaupt erstmal zu organisieren. Über die Folgen habe ich vor der Sendung gesprochen mit Tristan Wiskott. Er ist Jurist an der Universität Göttingen. Fangen wir mal mit der Briefwahl an. Die Wahlbenachrichtigungen werden vermutlich Ende Januar oder vielleicht auch erst Anfang Februar verschickt, wenn auch die Stimmzettel dann vorliegen, die auch erstmal gedruckt werden müssen. Das hieße für die Briefwahl, man hat nur 2 oder 3 Wochen Zeit. Ich habe ihn gefragt, reicht das denn?
Zunächst mal muss man, glaube ich, 2 Sachen betonen. Zum einen, dass nach Erfolg der Bundestagsauflösung binnen 60 Tagen neu gewählt werden muss, steht selber so im Grundgesetz. Mhm. Also nicht so, dass diese Frist willkürlich festgelegt ist, sondern die Verfassung fordert selber, dass der Prozess der Wahlvorbereitung nun innerhalb dieser 60 Tage ablaufen muss. Mhm. Von daher muss man, glaube ich, sagen, dass für die Briefwahl dieses Mal weniger Zeit bleiben wird, ist von der Verfassung gefordert und deshalb erstmal völlig unproblematisch. Das gilt, glaube ich, vor allem deshalb, weil trotzdem jeder die Möglichkeit haben wird, der auf die Briefwahl angewiesen ist, aus organisatorischen oder gesundheitlichen oder sonst welchen Gründen, der wird die Möglichkeit haben, per Brief zu wählen. Möglicherweise muss man sich dann in der Tat etwas beeilen, nachdem man die Wahlunterlagen erhalten hat.
Die Post braucht ja auch noch ein paar Tage.
Genau, die Post braucht auch noch ein paar Tage. Ich glaube, die Empfehlung ist 3 Tage vorher einzuwerfen. Mhm. Aber wählen kann man trotzdem auf jeden Fall per Brief, wenn man unbedingt darauf angewiesen ist. Für viele fällt natürlich nur der Komfortfaktor weg. Man muss sich plötzlich sehr viel Gedanken darüber machen, wie man seine Wahlunterlagen rechtzeitig zum Wahlamt bekommt.
Jetzt kann man ja trotzdem sagen, die Vertrauensfrage, die gab es schon Mitte Dezember. Warum hat man nicht einfach schneller Stimmzettel gedruckt und die schneller an die Leute verschickt? Dann hätte es ja auch in diesem Zeitraum noch mehr Zeit für die Briefwahl gegeben.
Ja, das ist in einer guten Idee, ist allerdings nicht so einfach, weil der Prozess der Wahlvorbereitung so ein gestaffeltes Vorgehen erfordert. Vor allem müssen die Parteien ihre Wahlvorschläge erstmal aufstellen, also Listen aufstellen und in den Wahlkreisen ihre Kandidaten aufstellen. Und das müssen sie bei den Landeswahlleitern und den Kreiswahlleitern anzeigen. Die prüfen das und dann werden diese Wahlvorschläge zugelassen oder abgelehnt. Und erst wenn dann am Ende feststeht, wer zur Wahl antreten darf, dann kann man überhaupt erst die Stimmzettel drucken. Das heißt, dass es jetzt so knapp ist, ist in der Tat alternativlos, weil dieser ganze Prozess der Wahlvorbereitung Zeit in Anspruch nimmt und man nicht direkt die Stimmzettel jetzt irgendwie in dem Zeitpunkt hätte drucken können, wo Olaf Scholz die Vertrauensfrage verloren hat.
Die Landeswahlleiter empfehlen jetzt auch nach dem Erhalt der Wahlbenachrichtigung per Post dann direkt ins Rathaus zu gehen und da zu wählen oder sich die Wahlunterlagen zuschicken zu lassen und die dann selbst in den Wahlbriefkasten im Rathaus einzuwerfen. Ist das aus Ihrer Sicht auch eine gangbare, gute Option?
Ja, auf jeden Fall. Also der Vorteil bei dem vorgeschlagenen Weg ist, dass man sich sicher sein kann, dass die eigene Stimme zählt. Man läuft also nicht Gefahr, die Wahlunterlagen irgendwie auf dem Küchentisch zu vergessen. Insofern sind das schon sinnvolle Vorschläge. Trotzdem kann, das würde ich nochmal betonen, jeder, der darauf angewiesen ist, guten Gewissens den Wahlschein auch per Brief zurückschicken. Er muss dann eben nur darauf achten, dass er es früh genug tut.
Über die Briefwahl haben wir gesprochen. Es gibt aber noch einen anderen Fall, wo die kurze Zeit bis zur Wahl möglicherweise Probleme bereitet. Und da geht es um die kleineren Parteien. Denn wenn die aktuell nicht im Bundestag oder einem Landtag mit mindestens 5 Abgeordneten vertreten sind, mit einer Landesliste aber zur Wahl antreten wollen, dann müssen sie sogenannte Unterstützungsunterschriften sammeln. Das ist je nach Bundesland unterschiedlich, wie viele maximal braucht es da 2000. Und jetzt wurde auch schon dagegen geklagt, nämlich die ÖDP hat erreichen wollen, dass wegen dieser kurzen Zeit diese Unterschriften dann nicht notwendig sind. Aber diese Klage ist gescheitert. Welche Folgen hat das denn? Gibt es noch irgendeine Chance für Parteien, die die Unterschriften nicht zusammenbekommen, trotzdem an der Wahl teilzunehmen?
Wer die Unterschriften nicht zusammenbekommt als Partei, der wird mit dem jeweiligen Wahlvorschlag nicht teilnehmen können. Da gibt es dann keinen Spielraum. Also diese Unterschriftenerfordernisse sind starr und stehen im Gesetz. Und wer mit seinem Wahlvorschlag nicht die nötigen Unterschriften einreicht, der wird mit dem Wahlvorschlag zurückgewiesen werden und kann dann nicht an der Wahl teilnehmen, in der Tat.
Aber können Sie diese Kritik nachvollziehen? Ist das wirklich so schwer für die kleineren Parteien in der gegebenen Zeit an die Unterschriften zu kommen?
Es ist, glaube ich, schon deutlich schwieriger, weil der Zeitraum deutlich verkürzt ist. Im Normalfall wissen kleine Parteien natürlich sehr viel früher im Voraus, zu wann sie die Unterschriften einreichen müssen und fangen dann ja auch schon Monate vorher an, sie zu sammeln. Das ist in der Tat jetzt eine deutliche Erhöhung der Hürde, die man da nehmen muss, würde ich sagen. Ja.
Wir haben über die Hürden bei der Briefwahl gesprochen, auch über die Probleme für die kleineren Parteien. Halten Sie es am Ende für möglich, dass möglicherweise das Ergebnis der Bundestagswahl dann vor Gericht anfechtbar sein könnte?
Ganz sicher nicht. Also über die Briefwahl hatten wir gesprochen, dass die Fristen kürzer sind. Das ist nochmal verfassungsrechtlich gefordert. Das Gleiche gilt für die Unterstützungsunterschriften. Und auch da muss man sagen, dass diese Unterschriften jetzt in einer kürzeren Frist gesammelt werden müssen, ist nun mal bedingt durch die vorgezogene Neuwahl. Also auch da kann man sich schlecht auf den Standpunkt stellen, dass die Fristen irgendwie zu kurz sind. Diese Fristen müssen nun mal so kurz sein, weil wir binnen 60 Tagen wählen müssen. Deshalb scheint es mir bei aller gebotenen Zurückhaltung vielleicht aber sehr offensichtlich, dass die kommende Bundestagswahl verfassungsrechtlich auf völlig soliden Füßen steht.
Tja, in der Tat, es sind nur noch wenige Wochen bis zur Bundestagswahl. Das stellt die Wahlämter vor Herausforderungen. Die Wahllokale, die müssen organisiert werden, manchmal gar nicht so einfach. Es ist Karnevalssaison und da sind zum Beispiel viele Dorfgemeinschaftshäuser längst anders ausgebucht. Und Wahlhelfer müssen zu Tausenden kurzfristig verpflichtet werden. Wenige von vielen Beispielen. Und auch die Parteien selbst, die haben da einiges zu organisieren. Manuel Magar gibt einen Überblick.
Aufgaben der Bundestagsparteien vor der Wahl.
Die Bundestagsparteien haben jetzt ihre Parteitage vor sich. Dabei werden noch Spitzenkandidaten nominiert und die Wahlprogramme beschlossen. SPD, AfD und BSW kommen jeweils am Wochenende vom 11. und 12. Januar zusammen. Die Grünen treffen sich Ende des Monats und Anfang Februar hält die CDU ihren Parteitag ab. Den Abschluss macht am 9. Februar die FDP.
Aufgaben der kleinen Parteien.
Parteien, die nicht im letzten Bundestag oder in einem Landtag mit mindestens 5 Abgeordneten vertreten sind, müssen bis zum 7. Januar bei der Bundeswahlleiterin erklären, dass sie an der Wahl teilnehmen wollen. Dann berät der Bundeswahlausschuss, ob sie die Kriterien erfüllen, zur Wahl zugelassen zu werden. Falls nicht, können sie immer noch eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einreichen. Bis zum 23. Januar wird darüber entschieden. Bis zum 30. Januar steht endgültig fest, wer für welche Partei zur Wahl steht. Ab diesem Zeitpunkt können auch die Stimmzettel gedruckt werden. Gedruckt wird nicht an zentraler Stelle, sondern in den Ländern selbst. Der Zeitpunkt, ab dem die Stimmzettel vorliegen, kann deswegen regional variieren. Erst dann kann der Versand der Briefwahlunterlagen beginnen.
Das betrifft die Wählerinnen und Wähler.
Am 12. Januar entscheidet sich, wer überhaupt wählen darf. Jeder, der an diesem Tag gemeldet ist, wird ins Wählerverzeichnis eingetragen. Deutsche, die im Ausland leben, haben bis zum 2. Februar Zeit, einen Wahlantrag zu stellen. Der Zeitraum für die Briefwahl ist bei der vorgezogenen Bundestagswahl kurz. Deswegen empfiehlt die Bundeswahlleiterin, den ausgefüllten Stimmzettel selbst bei der zuständigen Stelle einzuwerfen. Schon vor dem Wahltag kann in der jeweiligen Gemeinde die Stimme per Briefwahl abgegeben werden. Dann spricht man von einer Briefwahl vor Ort.
Der Wahlkampf für die Bundestagswahl, der läuft bereits und geht jetzt in die ganz heiße Phase. Wobei heiße Phase ist ja so eine Sache, mitten im Winter, und die Zeit, die ist knapp, wir haben es gerade nochmal gehört. Winterwahlkampf, keine leichte Aufgabe für die Kandidatinnen und Kandidaten und vor allem für die vielen Wahlkampfhelfer, die an den Ständen für die Kandidatinnen und Kandidaten die Parteien werben. Unser Reporter Carsten Gohlke hat einige bei ihrem Einsatz begleitet.
Gerade einmal 1 Grad zeigt das Thermometer am Kasseler Friedrichsplatz. Ein roter Sonnenschirm steht zwischen all den Gerüsten und Tafeln des gerade in Abbau befindlichen Märchenweihnachtsmarktes. Caroline Ginde hält ihren 2-jährigen Sohn auf dem Arm und in der anderen Hand Werbezettel für die Partei Die Linke.
Naja, das Kind war eh wach und da kommt es nochmal in die frische Luft. Und für mich ist wichtig, dass wir wieder eine hohe Stimmzahl hier in Kassel bekommen, weil eine starke linke Opposition nötig ist zu diesen Zeiten.
Die Menschen hassen an ihr vorbei in die Straßenbahn, aber Caroline schafft es mit ihrem Lächeln, doch den ein oder anderen zu bewegen, einen Flyer mit in die Bahn zu nehmen.
Naja, es kommt schon häufig Ablehnung, aber hin und wieder bleibt jemand stehen, trinkt einen Kaffee und lässt sich dann ein bisschen von uns erzählen. Wir laden sehr oft zu unserer Auftaktveranstaltung ein. Ja, man darf sich nicht enttäuschen lassen.
Der kleine Sohn lacht vor sich hin.
Mit Schneeanzug und langen Unterhosen geht das auch für mich völlig in Ordnung.
Die ungemütliche Kälte scheint der kleinen Familie vor dem Infostand nichts auszumachen. Auch Vater Lars gehört zu den fleißigen Wahlhelfern.
Den Leuten ist allen kalt am Stand und so helfen wir uns gegenseitig, gell? Dass wir hier uns hinstellen, die Leute ansprechen, um wieder hohe Zustimmungswerte zu bekommen.
Auch in Frankfurt-Preungesheim am Gravensteiner Platz sind derzeit Wahlhelfer unterwegs. Zum Beispiel für Volt, einer kleinen und noch sehr jungen Partei. Deren Durchschnittsalter liegt bei gerade einmal 35 Jahren und dennoch ist der 60-jährige Johannes Güse angetreten, um bei dem herrschenden Schmuddelwetter um die 0-Grad-Grenze Werbung für eben diese Partei zu machen.
Im Moment ist nicht so viel los, auch der Markt ist jetzt nicht so üppig besetzt, wie wir es kennen, aber hier kommen regelmäßig U-Bahnen und die grasen wir ganz gut ab. Also die Leute sind zugänglich. Und manche sind interessiert und fragen direkt nach Inhalten. Manche Kinder sind an den Gummibärchen interessiert und dann fischt man auch die Eltern. Und so hat man so seine Tricks und freut sich ob dem Interesse. Es ist durchaus da.
2000 Unterschriften benötigt Volt allein in Hessen, um überhaupt zur Wahl zugelassen zu werden. Hier spielt laut Güse der jungen Partei in die Hände, dass sie eine europäische Partei ist. Und so gab es auch plötzlich ganz unerwartete Hilfe aus dem Nachbarland.
Und dann haben wir aber auch gesagt, da müssen wir halt Gas geben. Ich war gerührt, dass die Holländer gesagt haben, wir helfen euch Unterschriften zu sammeln im Osten.
Zeit ist ein wichtiger Faktor dieser Bundestagswahl am 23. Februar. Das bekommen auch die eifrigen Wahlhelfer deutlich zu spüren. Ganz leicht ist es nicht bei diesem grauen Januarwetter vor der U-Bahn-Station. Mancher läuft vorbei, andere winken ab. Und dennoch, erklärt Cedric Celine, er ist 45 Jahre jung und auch er wird in den nächsten Tagen immer wieder am Stand von Volt anzutreffen sein.
Jeder kennt das, wenn man gerade unterwegs ist, dass man nicht gestört werden muss. Das muss man akzeptieren und das ist okay. Es gibt aber auch sehr viele positive Punkte, wo man sagen kann, okay, die Leute halten an, sind interessiert und das hebt sich alles auf.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.